Advent ist eine besondere Zeit. Besonders und, naja, manches ist auch jedes Jahr gleich. Wir singen die bekannten Adventslieder und hören zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte der Geburt Jesu. Das erwarten wir auch so, oder? Ich kann mich an einen Heiligabend-Gottesdienst erinnern, in dem die Weihnachtsgeschichte nicht vorkam. Viele andere biblische Texte, die auf das Kommen Jesu hinweisen, aber eben nicht Lukas 2, keine Maria, kein Josef, kein Stall, kein Jesuskind, keine Hirten und. Von unseren Söhnen kam damals lauthals Protest und ich fand es ebenfalls sehr befremdlich. Thema verfehlt? Unsere Erwartungen wurden jedenfalls nicht erfüllt. Erfüllt, das ist unser Titel, OM hat es gerade schon gesagt, der Titel der Predigtreihe, erfüllt ja, was denn, womit denn? Wir sind noch fast am Anfang der Reihe und das Stichwort wird uns begleiten ins neue Jahr. Letzte Woche ging es um die erfüllte Zeit. Im neuen Jahr wird es schwerpunktmäßig um Erfüllung mit dem Heiligen Geist gehen. Und heute geht es auch um Heiligen Geist, um erfüllte Sehnsucht und erfüllte Verheißung. Eine Geschichte kommt meines Wissens in der Adventszeit so gut wie gar nicht vor. Wir hören oft die Ankündigung der Geburt Jesu, der Engel Gabriel kommt zu Maria, sagt ihr, dass sie ein Kind bekommen wird, das wird Gottes Sohn sein. Das kommt auch manchmal noch im Krippenspiel vor und dann folgt aber gleich die Weihnachtsgeschichte. Aber eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Das ist eine lange Zeit. Eine Zeit des Wartens, Hoffens, manchmal auch Bangens. Was war eigentlich in der Zwischenzeit, nachdem Maria Besuch vom Engel Gabriel hatte? Was hat Maria zum Beispiel ihren Eltern erzählt? Und wie hat sie Josef versucht klarzumachen, was passiert ist? In Lukas 1 wird uns von dieser Zwischenzeit und einer besonderen Begegnung berichtet. Maria und Elisabeth begegnen sich. Die beiden sind verwandt und leben circa eine Tagesreise voneinander entfernt. Wie gut sie sich kannten, wissen wir nicht. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. So viel steht erstmal im ersten Kapitel im Lukas-Evangelium. Elisabeth hat lange gehofft, aber das ersehnte Kind kommt nicht. Kein Kind, kein Nachkomme, keine Ehre. Wie schlimm muss das gewesen sein, neben dem eigenen Wunsch der Sehnsucht nach einem Kind auch noch öffentliche Verachtung. Es ist auch heute schlimm genug, ungewollt kinderlos zu sein, die Kinder um einen herum aufwachsen zu sehen, die Lücke zu spüren. Manche halten das nicht aus, auch hier im EAG, wenn hier die Kinder rausmarschieren. Aber dann noch das Geschwätz, das Flüstern hinter dem Rücken und die fehlende Sensibilität der anderen, das auszuhalten, das toppt es noch mehr und das wühlt immer wieder in der Wunde. Nach langer Zeit geschieht in unserer heutigen Geschichte etwas. Elisabeths Mann Zacharias hat im Tempel eine Begegnung mit einem Engel. Und der Engel verheißt ihm, dass Elisabeth ein Kind bekommen wird. So heißt es weiter. Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Eine gewaltige Verheißung. Die Rede ist von Johannes, dem Täufer, dem Vorbereiter, Wegbereiter Jesu. Zacharias kann das erstmal nicht glauben und verstummt in der Folge. Ich stelle mir vor, wie er nach seinem Tempeldienst nach Hause kommt und versucht, seiner Frau mit Händen und Füßen und vielleicht ein paar hingeschriebenen Worten klarzumachen, was er erlebt und gehört hat. Und wie muss das für Elisabeth gewesen sein? Hat ihr Mann nicht nur seine Sprache, sondern auch den Verstand verloren? Vielleicht keimt aber auch ein kleiner, winziger Hoffnungsfunke in ihr auf und sie achtet genau auf ihren Körper. Irgendwann bemerkt sie kleine Veränderungen und ganz langsam begreift sie, es stimmt, ich bin schwanger. Ihre tiefe Sehnsucht erfüllt sich. Wir lesen weiter. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. 5 Monate in Zurückgezogenheit, 5 Monate, in denen Elisabeth wahrscheinlich mit keinem Menschen über diese Schwangerschaft spricht. Und auch Zacharias ist ja stumm, der ist nicht wirklich ein guter Gesprächspartner. 5 Monate des genau Hinhorchens auf das Kind in ihrem Bauch, 5 Monate warten und hoffen, 5 Monate staunen. So hat der Herr an mir getan. 5 Monate Dank an den großen Gott. 5 Monate Rätseln über das, was der Engel Zacharias genau gesagt hat und was sie nur bruchstückhaft erahnt. Ihr ist bewusst, ja, Gott macht ihr ein Riesengeschenk. Gott würdigt sie. Er stellt ihre Ehre wieder her. Im Adventslied »Wie soll ich dich empfangen?« singen wir in einer Strophe »Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß.« Das hat Elisabeth erlebt. Aber in dem, was der Engel gesagt hat und was hier geschieht, wird deutlich, da geht es noch um viel mehr als nur um Elisabeth. Es geht um Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk, mit seinen Menschen. Das ist viel größer, als Elisabeth denken kann. Und in dieser Zeit, in diesen Monaten der Zurückgezogenheit, bereitet sich Elisabeth auf das, was kommt, vor. Das ist die eine ältere Frau, Elisabeth, deren Sehnsucht sich erfüllt. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um das Muttersein, sondern das reicht weit über sie hinaus. Das hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern sie wird Teil von Gottes Geschichte. Das ist viel mehr. Und nun die andere, Maria, ein junges Mädchen, wahrscheinlich zwischen 12 und 15 Jahre alt, verlobt mit Josef aus einem frommen Elternhaus, Auch ihr ist ein Engel begegnet und hat ihr Ungeheuerliches verkündet, sie soll ein Kind bekommen, obwohl sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Das war sicher überwältigend, ungeheuerlich und auch erschreckend. Das ist keine erfüllte Sehnsucht. Das ist keine erwartete, erhoffte Schwangerschaft. Das ist die absolute Überraschung und keine, die man sich so ohne weiteres wünscht. Der Lebensplan sah wahrscheinlich anders aus. Aber Maria hat ja dazu gesagt. Wie mutig von ihr. Was wäre gewesen, wenn Maria Nein gesagt hätte? Aber sie sagt in der Begegnung mit dem Engel Gabriel, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein mutiger Satz. Buchstabiert das mal durch. Ich habe das schon öfter getan und es fiel und fällt mir nicht immer leicht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Es braucht ein tiefes Vertrauen auf Gott und seine Güte und Hilfe, um das sagen zu können. Einwilligen, auch wenn es schwer fällt, unsere Pläne durcheinander geraten. Ich mache das manchmal, dass ich, wenn ich bete, mich hinlege und Gott sage, ich lass mich dir. Und ich merke dabei, dass es da Widerstände gibt und dass ich vielleicht doch nicht immer so ganz vertraue. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich lass mich dir. Wie mag es der Maria gegangen sein? Das war bestimmt ein bunter Mix aus Freude, Unsicherheit, Zweifel, Angst, vielleicht sogar Angst um ihr Leben. Das war kein Geschenk, über das man sich uneingeschränkt freut. Das stellt alles auf den Kopf. Der Engel Gabriel gibt Maria selber den Hinweis, dass ihre Verwandte Elisabeth ebenfalls schwanger ist. Und dadurch kommt es zu der Begegnung dieser beiden Frauen. Wir lesen weiter. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollendet, es wird erfüllt werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Maria macht sich auf den Weg. Vielleicht ist sie neugierig, ob das auch stimmt, was der Engel ihr gesagt hat. Wenn Elisabeth wirklich schwanger ist, dann hat Maria sich nicht getäuscht. Dann ist das für sie eine Bestätigung dessen, was sie von Gott gehört hat. Und Elisabeth, sie kommt heraus aus ihrer Zurückgezogenheit und sieht Maria und in dem Moment passiert etwas. Das Kind in ihrem Leib hüpft. Das hat es sicher schon öfter getan. Im sechsten Monat ist das normal, dass ein Kind sich im Mutterleib bewegt. Aber Elisabeth spürt sofort, da ist etwas anderes. Von Johannes, ihrem ungeborenen Kind, wird gesagt, dass er vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und Elisabeth hört gewissermaßen auf ihren Bauch, auf die leise Stimme Gottes in ihr. Das kann sie vermutlich, weil sie die letzten Wochen so viel Zeit in Gottes Gegenwart und im Dank verbracht hat. Sie hat feine Antennen entwickelt für Gottes Reden und Handeln. Elisabeth weiß, genau wie ihr Kind, um die Bedeutung Jesu. Der Messias, der Herr, ihr Herr, kommt. Und damit ist sie die Erste, die das erkennt. Es wird gesagt, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt die Worte spricht: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Unsere katholischen Geschwister, die sind sehr vertraut mit diesen Worten: Gegrüßet seist du, Maria, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das kann jeder Katholik nachts um 3, wenn er geweckt wird. Elisabeth erkennt, erfüllt vom Heiligen Geist, was geschieht. Sie weiß nichts von der Schwangerschaft. Und selbst wenn sie das erkannt haben sollte, es gibt ja Frauen, die wissen das eher als die Schwangere selber, dann erkennt sie zugleich die tiefe Bedeutung dahinter. Die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Wow. Elisabeth bestätigt mit ihren Worten, was Maria erlebt und gehört hat. Ja, Maria, du hast richtig gehört. Wie ermutigend. Und Maria braucht das so dringend. Diese beiden Frauen, die brauchen jetzt einander, um sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen. Die Ältere ermutigt die Jüngere, die Junge kann tatkräftig mit anpacken, wo es der Älteren zu viel wird. Sie lernen voneinander, miteinander, die Herzen nah beieinander. Elisabeth hat also sozusagen einen prophetischen Eindruck. Ja, es ist mehr als ein Eindruck. Sie kann ganz klar benennen, wo und wie Gott gerade am Werk ist. Und was wäre gewesen, wenn Elisabeth nichts gesagt hätte? Wie hätte Maria glauben können? Maria wird viel Erstaunliches erleben, viel Gutes, aber ebenso wird sie Not und Leid erleben. Eine Geburt im Stall, eine Flucht mit einem Neugeborenen. Sie wird fremdeln mit ihrem Sohn, der so anders ist. Sie wird manches nicht verstehen und sie wird unter dem Kreuz stehen. Die Begegnung dieser beiden Frauen, die ist so kostbar, weil sie tiefer geht als ein oberflächlicher Besuch, weil sie tiefer sehen, hinschauen und erkennen, was Gott ihnen gegeben hat und wie sie eingebunden sind in seine Geschichte mit uns Menschen. Das geht unendlich weit über sie hinaus. Und ich finde, diese Begegnung kann uns ein Beispiel und ein Vorbild sein. Wie sehe ich mein Gegenüber? Schaue ich hin mit Gottes Augen? Es ist so wichtig, so entscheidend, dass wir einander ermutigen, stärken, trösten. Die Sabine erzählt gerade immer wieder von Herzensbegegnungen bei der Gutenbergpresse auf dem Mittelaltermarkt. Menschen begegnen, hinsehen. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel aus den letzten Wochen. In unserer CVJM-Kleingruppe haben wir uns einen Abend Zeit genommen, um einander zu sagen, was wir im anderen sehen. Was hat Gott in ihn, in sie hineingelegt? Welche Begabungen hat er gegeben? Und wie werden die in unserem Miteinander sichtbar? Gar nicht im großen Kontext, sondern in unserer Gruppe, wenn wir uns treffen. Ich kann euch sagen, es war ein sehr besonderer Abend. Ein bisschen wie eine warme Dusche für jeden, aber viel mehr, weil wir einander mit Gottes Augen gesehen haben, Ermutigung ausgesprochen haben, manchen roten Faden erkannt haben. Wir sind, glaube ich, alle ganz berührt und glücklich nach Hause gegangen. Und ich glaube, das wird unsere weiteren Runden verändern, prägen bereichern. Wie gut, dass wir das gemacht haben. Aber zurück zu unserer Geschichte. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei Elisabeth etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Das ist Marias Antwort auf die Ermutigung durch Elisabeth. Und nun in diesem Text, in dem, was sie da ausspricht, da erkennt man, sie ist kein kleines Mädchen mehr. Dietrich Bonhoeffer hat mal dazu geschrieben, dieses Lied der Maria, das ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschenohnmacht. Dieser starke Lobgesang, das ist die Folge dieser Begegnung, dieser Ermutigung. Maria spricht in diesem Lobgesang viele Wahrheiten über Gott aus, vieles, was sie auch gelernt hat und was sie aus alttestamentlichen Schriften kennt. Und zugleich ist es ein zutiefst persönliches Lob. Meine Seele erhebt den Herrn. Er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er hat große Dinge an mir getan. Sein Name ist heilig. Was fällt auf? Gerade haben wir gehört, dass diese Schwangerschaft und auch ihr weiteres Leben kein Zuckerschlecken war. Und als sie diesen Lobgesang spricht, da ist sie in genau den gleichen Umständen. Eine höchst herausfordernde Situation. Gott mutet ihr was zu. Und dennoch, meine Seele erhebt den Herrn. Ihr Fokus ist auf Gott gerichtet, auf ihn, auf sein Sein, nicht auf ihre Sorgen und Probleme. Können wir das auch? Maria erkennt Gott, sieht sie. Er meint sie. Er beauftragt sie. Er traut ihr was zu. Und wie Elisabeth gibt er ihr Würde. Wie ist das mit uns? Gott hat Großes an dir getan. Ja, er hat Jesus gesandt. Gott hat sein Ja gesprochen zu dir. Dir das Leben geschenkt. Dich begabt und er schreibt Geschichte auch mit dir. Und ich wünsche euch und uns das, dass wir immer wieder hinschauen, erkennen, staunen, danken für das, was Gott getan hat in unserem Leben, in meinem Leben, uns ausrichten auf ihn, ohne Scheuklappen und ohne blauäugig zu sein. Die Schwierigkeiten sind ja da. Wir haben einen großen Gott und der hält diese Welt und unser Leben in seiner Hand. Der richtet sein Reich auf und er sieht uns und er gibt uns Würde, er gibt dir Würde als sein Kind. Von Maria heißt es später in der Weihnachtsgeschichte, Maria behielt alle diese Worte, all das, was sie an Ermutigung gehört hat, in ihrem Herzen. Sie bewegte das in ihrem Herzen. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Es ist gut und richtig, immer wieder die Wahrheiten Gottes auszusprechen, uns zu erinnern an das Gute, das er tut, ihn zu loben, weil er es wert ist. Egal, wie die Umstände gerade sind, wir sind reich beschenkt durch ihn. Und das lasst uns gleich tun, Gott loben. Manchmal ist es eine Entscheidung, das zu tun. Und trotzdem. Vorhin haben wir Priorität gesungen. Ja? Manchmal fühlt es sich gar nicht so an. Gott hat Großes an mir getan. Das, was Jesus getan hat, das bleibt. Alles andere vergeht. Jesus, du bist genug für mich. Haben wir gerade gesungen. Das gilt es immer wieder durchzubuchstabieren. Und das hebt unseren Blick und macht uns fähig, auch die nächsten Schritte zu gehen. Gott loben. Manchmal trotzdem. Amen.